Guten Morgen. Ich habe euch heute mal direkt zum Einstieg zwei Bilder mitgebracht. Und wir wollen gucken, ob es... Jawohl. Daniel im Jahr 2011. Welchen Unterschied bemerkt ihr? Bart hat hier jemand schon gerufen. Sehr gut. Genau darauf wollte ich hinaus. Ich habe vorhin gelernt, man kann hier sogar vergrößern. Irgendwie. So, wow. So. Wundervoll, ja. Okay. Der Bart unterscheidet sich auf den beiden Bildern. Und das rechte Bild ist von einer Silvesterfreizeit mit dem GJW in Vornsbach. Jahreswechsel 2011 auf 2012. Das linke Bild ist ein Monat früher, weil ich auf der Freizeit selber kein adäquates Vollbartbild gefunden habe. Aber ich bin mit diesem Vollbart auf die Freizeit gereist und wir hatten dort eine Motto-Party mit dem Thema Weltreise oder so. Und deswegen habe ich mich von Vollbart auf Schnauzer rasiert, um meine Verkleidung noch drastischer wirken zu lassen, damit mein normales Ich noch mehr verschwindet und aufgeht in dieser Verkleidung. Und was ich dann erlebt habe, war Folgendes. Ich war frisch rasiert von Vollbart auf Schnauzer und ich bin aus dem Mitarbeiterbereich wieder nach unten zum Rest der Freizeitgruppe gegangen. Und ich hatte so Reaktionen erwartet wie, oh krass, du hast dein Bart komplett abrasiert. Oder vielleicht sowas wie, bist du verrückt? Ich muss sagen, ich hatte auch ein kleines bisschen Angst davor, dass Leute sagen, wow, das sieht ziemlich gut aus. Lass das für immer so. Aber es kam anders. Die ersten Reaktionen waren eher sowas wie, hey, schöner Fellhut, als was gehst du? Und wo hast du den Aufklebeschnauzer her? Also erstaunlich wenige Menschen haben an diesem Abend bemerkt, dass ich ungefähr 90% meines Gesichtes sichtbarer gemacht hatte. Klar, da waren schon ein paar dabei. Meine Geschwister waren auf der Freizeit, die haben es sofort bemerkt. Andere im Lauf des Abends, so nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, nach zwei Stunden oder so um Silvester rum. Aber es gab halt auch wirklich Leute, die haben das erst am nächsten Morgen gemerkt. Als dann der Fellhut und die anderen Felle, die Fellverkleidung, als das weg war und die mich wieder in normalem Outfit gesehen haben, dann haben die plötzlich gemerkt, hä, er hat was mit seinem Bart gemacht. Und dieses Ereignis hat mich zu einer wichtigen Erkenntnis gebracht, wie mein Bart aussieht. Es ist in allererster Linie meine Sache. Ich muss den Bart so gestalten, wie ich selber ihn haben will, so wie ich ihn schön finde, weil niemand so genau hinschaut wie ich. Und ab diesem Silvester habe ich die Geschichte jedem erzählt, der mir empfohlen hat, mich glatt zu rasieren. Und da gab es einige, die gesagt haben, ja, glatt rasiert, da sind deine Chancen bei den Frauen viel höher. Und auch wenn du mal einen Beruf, wenn du Vorstellungsgespräche hast, die stellt ja keiner ein mit so einem Vollbart. Ab da habe ich immer diese Geschichte erzählt. Auch meine Frau habe ich nicht gefunden, weil ich glatt rasiert war. Es war eine Entscheidung meinerseits in Richtung echt sein und weg vom Schein, den man eventuell für andere aufrecht erhält. Und mehr sein als Schein ist unser Jahresmotto der Kreuzkirche in diesem Jahr. Und wir werden sicherlich dieses Jahr noch die eine oder die andere Predigt zu dem Thema hören. Man kann da wundervoll auch mit Worten spielen oder den Fokus auf verschiedene Aspekte dieses Satzes setzen. Und ich habe mich heute eben für eine Person der Bibel entschieden, auf die ich aber dann eben auch doch wegen ihres Äußeren gekommen bin. Witzigerweise passt mein Bild aus 2011 auch zu dieser Person. Ihr habt schon mitgekriegt, es geht um Johannes den Täufer und der trug ja bekanntermaßen Kamelfelle, ähnlich wie ich, 2011 an Silvester. Und ich muss zugeben, dass exakt diese Fälle der Grund waren. Das kam mir in den Kopf. Johannes der Täufer ist mir als erstes eingefallen, als wir im November in der Gemeindeleitung darüber geredet haben, über dieses Jahresmotto, uns für dieses Jahresmotto entschieden haben. Denn, so habe ich gedacht, wer Felle anstatt normaler Kleidung trägt, der ist eindeutig mehr Sein als Schein. Er tut nicht das, was die Mode vorschreibt, sondern er trägt wohl offensichtlich das, was ihm gefällt. Außerdem wird über ihn noch mehr berichtet. Er hat in der Wüste gelebt, er hat sich von Heuschrecken ernährt und von wildem Honig. Und das sind jetzt erstmal ein paar oberflächliche Gründe. Und da zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht so fundiert recherchiert. Und deswegen dachte ich jetzt, also diese drei Gründe hier, Kamelfelle, lebt in der Wüste, isst seltsame Sachen, das reicht mir noch nicht aus. Ich habe mehr gelesen über Johannes den Täufer und meine Vermutung hat sich bestätigt, er passt sehr gut zu unserem Jahresmotto. Und deswegen will ich ihn euch heute ein bisschen vorstellen. Johannes der Täufer kommt auf diese Welt als der Sohn von Zacharias und Elisabeth. Niemand hat mehr damit gerechnet, dass die beiden noch ein Kind bekommen können. Sie waren schon relativ alt, aber Gott kündigt es an in Lukas 1, 13 bis 15. Und nicht nur das, der Sohn soll auch unbedingt Johannes heißen. Ganz anders als der Brauch der damaligen Zeit. Bei der Geburt wollten die Geburtshelferinnen ihm nämlich den Namen seines Vaters geben. Sie wollten ihn Zacharias nennen, aber er muss einschreiten. Er soll Johannes heißen. Das heißt, Gott ist gnädig und er, Johannes, er wird dem Herrn vorausgehen. Der Engel sagt über Johannes, dass er das Volk Israel dazu bewegen wird, zu Gott umzukehren und dass er genauso stark und mit Geist gesegnet sein wird wie der alte Prophet Elia. Und dann ein paar Verse später wird klar, dass Johannes der Cousin von Jesus ist. Denn als Maria schwanger ist und ihre Verwandte Elisabeth besucht, schon da hüpft Baby Johannes im Bauch seiner Mutter, als er die Gegenwart Jesu spürt. Und schon da wird klar, Johannes ist auch ein besonderes Kind, welches später eine besondere Aufgabe bekommen wird. Johannes der Täufer kommt in allen vier Evangelien vor. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und obwohl nur Lukas Bezug auf die Babyzeit nimmt, gleichen sich die Erzählungen sehr über den erwachsenen Johannes. Es wird, wie schon gesagt, er wird als ein Mann beschrieben, der vorrangig in der Wüste lebt und sich von Wüstensachen ernährt. Man darf sich aber dabei schon auch von dem Gedanken der Sandwüste ein bisschen verabschieden. Es war ein lebensfeindlicher Ort, aber nicht die reine Sandwüste, wie wir sie meistens im Kopf haben, wenn wir von Wüste reden. Es war felsig, da waren aber auch ein paar Grasbüschel vielleicht und so. Aber er lebt eben in dieser Wildnis, fernab der sogenannten Zivilisation. Er trägt auch wilde Klamotten. Und als die Zeit reif ist, also Gott ihn beruft, geht er zu den Menschen und er predigt und er fordert auf, umzukehren und sich taufen zu lassen. Jetzt lesen wir aus Matthäus 3, Vers 2 und dann ab Vers 5 weiter. Ändert euer Leben. Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Die Leute aus Jerusalem, aus ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend kamen zu ihm, bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von Johannes taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? zeigt durch euer Leben, dass ihr euch wirklich ändern wollt. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Aber ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Pharisäer und Sadduzäer waren jüdische religiöse Gruppen, die größtenteils aus höheren sozialen Schichten kamen und teils sehr bewandert auch in den religiösen Schriften waren, ja, teils sehr, sehr gute Verbindungen sogar zu den Priestern hatten. Und für mich klingt dieser Bibeltext an der Stelle so, als wären einige davon diesem Trend gefolgt. Und Johannes nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Er beleidigt sie sogar und er macht ihnen klar, dass es nicht auf diese Taufe ankommt, auf diese Aktion hier ins Wasser zu gehen, sondern auf einen neuen Lebenswandel. Ja, man soll auch sehen, dass man im eigenen Leben etwas ändern will und dass es nicht nur so ein öffentlichkeitswirksamer Trend ist. Johannes fordert von den Menschen mehr Sein als Schein. Er fordert echte Umkehr, nicht nur um den religiösen Schein zu wahren. Echte Reue, echte Bitte um Vergebung und echte Veränderung des eigenen Lebensstils. Die Taufe, die Johannes anbietet, ist dabei nur ein Symbol, sie ist nichts Mystisches. Eine Handlung, die symbolisiert, dass man von bisherigen Sünden sich reinwaschen möchte. Johannes bietet das an, aber er weist auch immer wieder darauf hin, dass nach ihm einer kommt, der mächtiger ist. Und der wird mit Heiligem Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Johannes kündigt schon immer Jesus an. Und darum ist seine Antwort in Johannes 1, Vers 23 auch folgende. Als er gefragt wird, ob er jetzt Elia ist oder vielleicht ein anderer erwarteter Prophet. Vers 23, Johannes antwortete, der Prophet Jesaja hat von mir gesprochen. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Johannes der Täufer erfüllt also auch noch eine Prophetie aus Jesaja 40, Vers 3 und sieht sich selbst als Wegbereiter für Gott, für den Herrn höchstpersönlich. Und bei all dem stellt er sich trotzdem demütig unter Jesus. In allen vier Evangelien sagt er nämlich, dass er selbst es nicht wert ist, Jesus die Schuhe zu binden oder zu öffnen oder die Schuhe für ihn zu tragen, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt und je nachdem, welches Evangelium man liest. Johannes, der von seiner Wirksamkeit her verglichen wird mit Elia, einem der größten Propheten der Geschichte Israels, sieht sich selber nicht mal als würdig genug, die niedere Arbeit eines Dieners zu machen. Nicht mal das. Und als Jesus dann immer mehr an Einfluss gewinnt, dann trifft Johannes weitere klare Ansagen. In Johannes 3 bricht nämlich dann eine Diskussion unter Jüngern aus. Genau wie Jesus später hat auch Johannes der Täufer einige Jünger, die sehr viel Zeit mit ihm verbracht haben und die von ihm vieles lernen. Und jetzt hat aber Jesus auch angefangen zu taufen. Und dann wurde diskutiert zwischen den Jüngern des Johannes und den Jüngern von Jesus, vielleicht auch noch Menschen, die keinem von beiden als Jünger gefolgt sind. Die haben aber diskutiert, wessen Taufe hat denn jetzt eigentlich den höheren Rang, welche Taufe hat mehr Wert. Ist es jetzt die von Johannes, der das Ding ja groß gemacht hat, der das erfunden hat, sozusagen, und der auch immer diesen Jesus hoch lobt und ohne den Jesus ja gar nicht so berühmt wäre? Oder ist es die, eben diese Taufe, die Jesus macht, die, der ja gefördert wird von Johannes? So streiten die sich und Johannes antwortet Folgendes: Ihr könnt selbst bestätigen, dass ich sagte, ich bin nicht der versprochene Retter, sondern ich bin nur vor ihm hergesandt worden. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei und wenn er den Bräutigam jubeln hört, so ist er voller Freude. Genauso geht es mir jetzt. An meiner Freude fehlt mir nichts mehr. Sein Einfluss muss wachsen, meiner muss abnehmen. Und hier bringt Johannes eine neue Betrachtungsweise unseres Jahresmottos ins Spiel. Mehr Sein als Schein bedeutet auf einmal mehr Gottesmann sein als selbst im Mittelpunkt stehen. Also mehr Sein als Schein. Johannes beschreibt sich ja auch selber so als sowas wie ein Trauzeuge des Bräutigams und das ist ein Bild, an das ich gut anknüpfen kann. Ich hatte einmal bisher den Job des Trauzeugen und ich muss zugeben, es war nicht die entspannteste Hochzeit, auf der ich je war. Ich habe geschaut, dass es genug Wasser gibt beim Fotoshooting, dass sie in der Sonne da nicht verbrutzeln. Ich war der Ansprechpartner für den Leiter des Caterings. Als Trauzeuge kannst du auch dafür sorgen, dass du die ganzen Geldgeschenke, die Briefumschläge rechtzeitig einsammelst, bevor der Geschenketisch unbeobachtet ist und vielleicht was geklaut wird. Man muss das Abendprogramm managen, vielleicht moderiert man das sogar, man schaut, dass die Beiträge nicht zu lange gehen. Kurzum, man tut eigentlich alles dafür, dass der Bräutigam und die Braut einen tollen Abend mit möglichst wenig Sorgen haben. Und die wörtliche Rede des Täufers endet mit einem Grundsatz, der bis heute Bestand hat. Sein Einfluss muss wachsen. Meiner muss abnehmen. Alles, was wir als Christen oder Christinnen tun, als Kirche Jesu tun, soll dazu dienen, dass Jesu Einfluss wächst. Es geht nicht darum, selbst im Rampenlicht zu strahlen oder zu scheinen, sondern sein Reich Gottes zu bauen. Und dieser Bibelvers hat mich schon früh beeindruckt, sodass ich ein T-Shirt habe. Und dieses T-Shirt ist das einzige T-Shirt in meinem Kleiderschrank, das ein christliches Motiv drauf hat. Ich habe euch das mal mitgebracht. Ich habe es auch noch mal auf die Folien gepackt. Es ist stark verkürzt. Ich lasse noch die Folie kurz weg. Es ist stark verkürzt. Der Bibelvers Johannes 3, Vers 30 und es ist Englisch und Mathe. Hier steht, He greater than I. He greater than I. Also auf Deutsch, er größer als ich. Das heißt, wir haben hier, He ist Englisch, das Mathezeichen größer als und I entgegen der Rechtschreibregeln klein geschrieben. Er größer als ich. Johannes hält sich selber für so gering, dass er sich sogar weigert, Jesus zu taufen, als Jesus ihn darum bittet. Aber Jesus besteht darauf. Er besteht darauf, in dasselbe Wasser hineinzusteigen, in dem schon einige andere Menschen an diesem Tag getauft wurden. Und das erinnert mich an Familien mit mehreren Kindern an einem Samstag, dem Badetag in Baden-Württemberg. Alle Kinder werden durch dasselbe Badewasser in der Badewanne geschickt und ich persönlich frage mich schon lange, wie das letzte Kind da noch sauber werden kann. Und wirklich, dieser Gedanke kommt mir und bringt mich auf diese theologische Frage. Wieso lässt Jesus sich taufen, obwohl er doch gar nicht von Sünde reingewaschen werden muss? Und nicht nur das, er geht in Wasser, das ja schon für andere benutzt würde. Und wir sehen hier das erste Anzeichen oder ein erstes Anzeichen dafür, wie Jesus als Stellvertreter handelt. Er stellt sich auf eine Stufe beziehungsweise in dasselbe Wasser wie die Sünder. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, würden die Sünden der Menschen, die bekannt haben, physisch wie so eine Dreckschicht im Wasser schwimmen, in dem sie getauft wurden. Und dann würde Jesus da reingehen, der kann ja gar nicht sauber rauskommen, wie er reingegangen ist, sündenfrei. Also es ist nur ein Bild, ja. Ich habe vorhin gesagt, da ist nichts Mystisches dran. Man kann nicht die Sünden seines Vorgetauften irgendwie an sich kleben lassen. Aber trotzdem, dieses Bild lässt mich nicht los, dass Jesus das macht, wo er selber gar nicht nötig hat und wo er ja irgendwie so bildlich gesprochen eigentlich ja auch nur dreckig werden kann. Die Taufe von Johannes an Jesus wird auf diese Weise eine klare Prophetie des Todes Jesu am Kreuz. Johannes steht also voll und ganz im Dienst seines Herrn. Er ist mehr Sein als Schein. Mehr Sein als Schein bedeutet, dass nicht äußere Werte, sondern innere Werte zählen. Mehr Sein als Schein bedeutet, den Menschen nicht zu sagen, was sie hören wollen, sondern in Gottes Wahrheit zu bleiben. Das kann auch wehtun, Schuldenbekenntnis erfordern und Umkehr bedeuten. Mehr Sein als Schein bedeutet, Reich Gottes zu bauen und nicht für den eigenen Glamour. Reich Gottes für Gott zu bauen und nicht für den eigenen Glamour. Sein Einfluss muss wachsen, meiner muss abnehmen. He greater than I. Und das ist, was wir als Kreuzkirche dieses Jahr im Blick behalten wollen. Mehr Sein als Schein. Amen.